Die Flucht. Der kurze Wintertag neigte sich seinem Ende zu. Still und verlassen lagen die Straßen der kleinen Ortschaft da. Nur ein paar verspätete Nachzügler hasteten mit gesenkten Köpfen eilig dahin, um sich so bald wie möglich vor dem frostigen Wind und dem ungemütlichen grauen Dämmerlicht in ihren Häusern zu verkriechen. Die kleine, seltsame Gesellschaft schienen sie nicht einmal wahrzunehmen. Edward der Sechste fragte sich in seinem Herzen, ob je zuvor ein König auf dem Gang zum Gefängnis mit solch völliger Gleichgültigkeit behandelt worden war. Der Weg führte über den ausgestorbenen Marktplatz. Mitten auf dem Platz legte Hendon seine Hand auf den Arm des Büttels und sagte leise, »Einen Augenblick, lieber Freund. Ich habe ein kleines Wörtchen mit euch zu reden, und hier kann uns niemand hören.«
»Meine Pflicht verbietet mir, euch anzuhören. Haltet mich bitte nicht auf.«
»Ich würde euch raten, dennoch stehen zu bleiben, denn die Angelegenheit betrifft euch. Dreht uns einen Augenblick den Rücken zu und seht und hört nichts. Lasst diesen armen Jungen hier laufen.«
»Seid ihr verrückt, Herr? Im Namen des Gesetzes, ich verhafte euch!«
»Nur nicht so hastig, guter Freund. An eurer Stelle würde ich nicht so töricht sein, mich nicht anzuhören.« Hendons Stimme sank zu einem Flüstern herab. »Jenes Ferkel, das ihr für 8 Pence gekauft habt, kann euch den Kopf kosten.« Der arme Büttel war wie vor den Kopf geschlagen und brachte im ersten Schreck kein Wort heraus. Kaum aber hatte er die Sprache wiedergefunden, versuchte er mit allerlei wild hervorgestoßenen Drohungen seinen Gegner einzuschüchtern. Hendon blieb ganz ruhig und wartete ab, bis dem Büttel schließlich doch der Atem ausging. Dann sagte er gelassen, »Ihr gefällt mir, guter Freund, und ich hätte es nicht gern, wenn euch ein Unglück zustößt. Passt gut auf, ich habe alles gehört. Ich will es euch Wort für Wort in Erinnerung rufen.« Er wiederholte die Unterhaltung des Büttels mit der Frau und schloss, »Nun, Freundchen, habe ich das geträumt oder der Wahrheit gemäß wiedergegeben? Glaubt ihr nicht, ich könnte es auch dem Richter ganz korrekt und vorschriftsmäßig vortragen, wenn es notwendig sein sollte?« Einen Augenblick war der Mann wie betäubt vor Angst, dann aber fasste er sich wieder und sagte mit gekünstelter Sorglosigkeit, »Ihr macht wahrhaftig aus einer Mücke einen Elefanten. Ich habe mir mit der Frau einen kleinen Spaß erlaubt. Das war alles.« »So habt ihr also das Schweinchen nur zum Scherz behalten?«
»Wozu denn sonst, guter Herr?«
»Ich sagte euch ja schon, dass es sich nur um einen Scherz gehandelt hat.«
»Langsam fange ich an, euch Glauben zu schenken«, antwortete Hendon in einem so ironischen Ton, dass der arme Büttel noch mehr verwirrt wurde. »Wartet hier einen Augenblick. Ich will zurücklaufen und seine Gnaden um Rat bitten, da doch seine Gnaden gewiss mit dem Gesetz und mit solchen Scherzen gleicherweise viel Erfahrung hat.« Der Büttel stieß ein paar lästerliche Flüche hervor. Hendon wandte sich um, als wollte er tatsächlich zurückgehen. Doch nun packte ihn der Büttel und hielt ihn fest.
»Halt, halt, bleibt stehen, lieber Herr! Der Richter! Ach Mann, der versteht keinen Scherz. Das ist ein trockener Holzklotz. Bleibt stehen und lasst uns in Frieden miteinander reden. Gott im Himmel, ich sitze schön in der Patsche und alles nur wegen eines kleinen, unschuldigen Vergnügens. Bedenkt doch, euer Gnaden, ich bin ein Mann mit Familie, habe eine Frau und kleine Kinder, was kann ich für euch tun?«
»Oh, fast nichts. Ihr sollt euch nur so lange blind und taub stellen, wie man in aller Ruhe von 1 bis 1000 zählt«, antwortete Hendon mit der Miene eines Mannes, der nur um eine kleine Gefälligkeit bittet.
»Das wird mich zugrunde richten«, stöhnte der Büttel. »Nehmt doch Vernunft an, lieber gnädiger Herr. Überlegt euch die Sache noch einmal. Es war ein harmloser Scherz. Und selbst wenn es vor dem Gesetz kein Scherz ist, so war es doch nur ein winziges Vergehen. Der Richter wird mir einen Verweis geben, nicht mehr.«
»Das Gesetz hat einen Namen für euren Scherz. Wisst ihr ihn?« antwortete Hendon mit eisigem Ernst.
»Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich unklug gehandelt, ich will es zugeben. Ich dachte niemals, dass das Gesetz...« »Ach, gütiger Himmel!«
»Nun, euer Vergehen ist ein Verbrechen und wird in den Gesetzbüchern unter folgendem Namen geführt. Non compos mentis lex talionis sic transit gloria mundi.
Oh Gott!«
»Und auf dieses Verbrechen steht die Todesstrafe.«
»Gott sei mir, armen Sünder, gnädig!«
Ihr habt euch an fremdem Gut vergriffen und nur einen Bruchteil des wahren Wertes gezahlt. Und zwar habt ihr eine Person dazu gezwungen, die euch auf Gnaden und Verderben ausgeliefert war. Und das unter dem Auge des Gesetzes. Wisst ihr, was das ist? Es ist erwiesene Betrügerei, Verletzung der Dienstvorschriften und durch eine gesetzeswidrige und kriminelle Tat. Ad hominem expurgatis in statu quo. Und die Strafe ist Tod durch Erhängen ohne geistlichen Beistand.
Schweigt still, gnädiger Herr! Meine Beine wollen mich nicht mehr tragen. Seid barmherzig. Erspart mir dieses schreckliche Schicksal. Ich werde euch den Rücken zudrehen und blind und taub sein und nichts sehen und nichts hören.
Schön. Nun habt ihr endlich Vernunft angenommen. Und wie steht es mit der Frau? Werdet ihr das Schweinchen auch ganz gewiss zurückgeben?
Ja, ja, das werde ich tun. Und mein Leben lang will ich kein Spanferkel mehr anrühren und sollte es mir vom Himmel selbst gesandt werden. Geht, ich werde mich um euretwillen blind stellen. Morgen werde ich dem Richter sagen, dass ihr nachts ins Gefängnis eingebrochen seid. Die Tür ist wackelig und morsch, und ich werde sie in dieser Nacht noch selber einschlagen.
Tut das, mein Lieber. Ihr braucht nichts zu fürchten. Der Richter hatte für diesen armen Jungen ein mitfühlendes Herz. Er wird wegen seiner Flucht keine Träne vergießen und dem Gefängniswärter auch nicht böse sein.